Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Endlich Coach Großes Wagen, wofür mein Herz schlägt, als Coachin möglichst vielen Frauen Mut zu machen, ihre Coaching-Persönlichkeit zu entwickeln und ein erfolgreiches Business aufzubauen. Mein Podcast ist dein Business Buddy, der dir regelmäßig zuruft: Du schaffst das, fang an, du bist gut, bleib dran, bald hast du dein Ziel erreicht, geh jetzt den ersten Schritt. Hol dir in diesem Podcast den Mut, den du brauchst, um Großes zu wagen. Was liegt näher, als einen Textprofi mit Texten vorzustellen? Erst recht, wenn so viele knusprige Aussprüche zu finden sind, wie gerade bei diesem Copywriting-Experten. Du ahnst es vielleicht schon, ich rede von Juri Kaifens, der heute mein Gast ist. Wenn irgendjemand eine klare Personal Brand hat, dann er. Und vor allem durch Formulierungen aus der Welt des Kochens. Es gibt den Lecker-Letter und jeder Lecker-Letter endet mit Bleib heiter, schreib lecker. Generisches Geschwafel, Einheitsbrei und Larifari kann er gar nicht leiden. Und Schreiben ist für ihn eingebunden in etwas Höheres. Ich zitiere wieder: Menschen verstehen und mit Worten bewegen. Denken und Schreiben sind die Superkräfte der Zukunft und Texten heißt Denken, Lernen. Was genau das bedeutet, darüber werden wir sicherlich gleich sprechen. Ich freue mich riesig, dass du heute hier bist. Herzlich willkommen, lieber Juri.
Ja, danke Bettina. Danke für die schöne Einladung. Da sind ja schon ganz viele knusprige, leckere Worte und Sätze mit drin gewesen. Die können wir auch gerne noch ein bisschen mehr kommentieren hier in den nächsten Minuten. Ich freue mich.
Ja, das werden wir auch sicherlich tun. Ich würde gern am Anfang dich fragen, wie bist du eigentlich überhaupt zu diesem Thema Copywriting gekommen? Was reizt dich, was fasziniert dich an dieser Art des Schreibens?
Also ganz witzig, als ich damals meinen beruflichen Weg eingeschlagen habe, wusste ich gar nicht, was Copywriting ist. Ich wusste gar nicht, dass es das überhaupt gibt. Ich habe damals ganz klassisch Germanistik, Anglistik studiert, im Master dann einen Schwerpunkt gelegt auf kreatives Schreiben und Übersetzen und dann bei der akademischen Laufbahn hat sehr trocken Text gelernt und gleichzeitig mein zweiter Berufswunsch damals wäre Neurowissenschaftler gewesen, also vielleicht so Neurochirurg oder ich wollte irgendwas mit dem Gehirn machen, weil mich die Abläufe im Hirn immer fasziniert haben und weil das noch so ein ziemlich wenig erforschtes Feld ist. Das heißt, da gibt es noch viel zu entdecken. Und diese Entdeckerlust gepaart mit der Faszination fürs Schreiben, die kombiniere ich heute in meinem Job. Das heißt, ich beschäftige mich sehr, sehr viel damit, wie Menschen ticken, um Menschen besser zu verstehen. Das heißt, als NLP-Trainer, Hypnose-Coach, ich habe so viele Ausbildungen gemacht, fehlt nur noch irgendwie was Therapeutisches, dann könnte ich damit halt direkt in den Beruf einsteigen. Doch ich nutze das, um Menschen zu verstehen und mit Worten zu bewegen. Und was mich damals schon immer fasziniert hat, ist, dass beim Schreiben ganz am Anfang stehen so ein paar erste lose Gedanken und dann fragen wir uns vorwärts oder ich sage das auch gerne mit Robert Musil, wir irren vorwärts durch den Text und bleiben dran und am Ende gelingt es uns häufig, so ein paar erst wilde Gedanken in so sehr knusprigen, leuchtenden Worten zusammenzufassen. Und das ist so die Magie von der Unklarheit, von der Verwirrung hin zu dieser Klarheit, das fasziniert mich einfach.
Du hast jetzt gesagt, es fasziniert dich eben auch, wie Menschen ticken und dem dann auch mehr nachzuspüren oder auch eben mit Sprache den Menschen auch richtig zu begegnen. Mhm. Du hast ja in deinem Buch der Persönlichkeitscode von Metaprogrammen geschrieben, beziehungsweise Metaprogramme beschrieben und wie man sie nutzen kann. Kannst du diesen Kontext mal ein bisschen genauer beleuchten? Weil ich glaube, da steckt ja die ganze Essenz letztlich drin, was die Grundlage dafür ist, warum es mir auch wirklich gelingen kann, mit Worten Menschen zu erreichen.
Also die Die Metaprogramme sind so eine Zweigstelle aus dem NLP, aus dem neurolinguistischen Programmieren. Und da habe ich mich sehr dolle drauf spezialisiert, weil die einen ganz erheblichen Unterschied machen in der Kommunikation. Das heißt, immer wenn wir irgendwo Konflikte mit Menschen haben, manchmal wirken Menschen so wie beratungsresistente Besserwisser oder sie wirken wie Aktionisten, die halt einfach losreiten, ohne irgendwie zweimal drüber nachzudenken, ohne das Pferd zu satteln. Und manche Leute, die verzetteln sich in kleineren Details und dann bringt uns das auf die Palme. Und all das hat wenig mit den anderen Menschen zu tun, sondern mehr mit uns, weil die Leute uns spiegeln, die zeigen uns einfach, wie wir programmiert sind und was uns triggert. Also ganz einfach gesagt, wir alle kommen auf die Welt mit so einer wenig beschriebenen Festplatte zwischen unseren beiden Ohren. Also vieles ist schon tatsächlich pränatal angelegt, also Teile unserer Persönlichkeit formen sich sogar schon in der Gebärmutter und dann passiert das so in den ersten Jahren unseres Lebens, dass unser Umfeld uns prägt, unsere Eltern natürlich, die Bildung und die Kultur, all das hat Einfluss darauf, wie wir ticken am Ende und da formen sich dann halt auch Programme heraus, wie wir der Welt begegnen, wie wenn Mama und Papa zum Beispiel häufiger sagen, denke immer erst sorgfältig nach, bevor du handelst, kann es sein, dass du in deinen späteren Jahren halt auch ein Metaprogramm reaktiv in verschiedenen Kontexten entwickelst und dann eher analytisch bist, vielleicht auch ein bisschen zaghafter bist, wenn es in die Umsetzung geht, weil halt diese Glaubenssätze, diese Ratschläge von Mama und Papa dich sehr, sehr stark programmiert haben. Und bei den Metaprogrammen geht es im Grunde genommen darum, die zentralen Programme zu verstehen, warum ticke ich so, wie ich ticke und halt auch andere zu verstehen, die vielleicht auch anders ticken, um dann halt mehr Flexibilität zu bekommen, also mich selbst halt auch persönlich entwickeln zu können, weil ich muss nicht so bleiben, wie ich bin. Ich kann mich auch umprogrammieren. Das ist ja die Idee des NLP, des neurolinguistischen Programmierens. Und ich kann dann, wenn ich halt verstehe, warum ich so ticke, wie ich ticke und die anderen Menschen, dann entzaubert sich das so ein bisschen. Ich komme auf die Metaebene und kann dann sagen, okay, die Person denkt und fühlt jetzt so, dann formuliere ich mal so und so, damit sich diese Person auch verstanden fühlt von mir.
Das heißt, wenn ich das so mache, bin ich dann ja sehr auf der Ebene des Du. Also wenn ich überlege, ich möchte verstanden werden, im Marketing will ich das natürlich mit meiner Botschaft. Und wenn ich dann die Worte wähle, von denen ich annehme, dass sie zum Programm meiner Zielgruppe passt, dann habe ich gute Chancen, dass ich ankomme. Welche Rolle spielt denn dabei mein eigenes Programm?
Also das ist das Magische dabei, in dem Moment, wo du dich selbst besser verstehst, gelingt es dir halt auch viel, viel flexibler zu werden. Also das Buch Der Persönlichkeitscode hatte vorher den Arbeitstitel Versteh dich selbst, sonst verstehst du keinen. Also in diese Richtung, dem Moment, wo ich halt verstehe, wie bei mir zum Beispiel, ich bin sehr reaktiv, das heißt, ich bin ein Analyst, ich bin ein Denker und mich haben schon immer so Leute getriggert, die halt sehr proaktiv sind. Also die einfach loslegen, die machen, ohne lange drüber nachzudenken. Und heute, dadurch, dass ich weiß, ja, Juri, manchmal denkst du zweimal zu viel drüber nach, du bist so ein Grübler, dann denke ich mir, ach, guck mal, da ist jetzt jemand, der ist ein bisschen proaktiver, der kann mich ja unterstützen. Ich kann mir ja ein bisschen was von dem abschneiden. Und wenn ich mich mit dem zusammentue, dann werden wir ja ein unschlagbares Team, weil ich denke und er oder sie macht. Ne? Und mir ermöglicht das halt einfach, meine eigenen Programme zu kennen, das Ganze zu entlarven. Ich fand immer diese Gefühle, diese Emotionen, die haben eine größere Macht über uns, wenn wir gar nicht wissen, was in uns vorgeht. Und in dem Moment, wo ich das Verständnis habe, warum bin ich so, wie ich bin, entzaubert sich das. Das wird irgendwie lockerer und es erhöht meine Flexibilität. Also es macht mich halt einfach geschmeidiger.
Ich erlebe das häufiger, jetzt gerade bei Coaches, hier hören ja auch viele Coaches zu, dass die Menschen, mit denen ich als Coach arbeite, ein bisschen ähnlich ticken wie ich selber. Und ich habe selber zum Beispiel auch die Erfahrung gemacht, ich habe häufig zum Einstieg diesen Link Personality Profiler genutzt, um so ein bisschen eben die Persönlichkeit zu erkunden. Und dann habe ich nach ungefähr 20 Tests mal den Check gemacht und habe gedacht, jetzt guck mal, ob es da Ähnlichkeiten gibt und guck mal, ob die ganzen Kundinnen auch irgendwas noch mit deinem eigenen Profil zu tun haben. Und da habe ich in der Tat sehr viel Übereinstimmung gefunden. Wenn du das jetzt so auf der Ebene des NLP beschreiben würdest, deckt sich das oder gibt's da Verbindungen?
Ich würde sagen, grundsätzlich, ne, wir mögen ja Menschen, die so sind wie wir selbst, weil die uns halt mal einfach das Gefühl geben, richtig zu sein. Und deswegen umgeben wir uns auch gerne mit Menschen, die uns ähnlich sind. Und wenn das so bei dir funktioniert oder bei anderen Coaches und das für dich halt auch gut ist, dass du Menschen anziehst, die so ticken wie du, dann machst du einiges sehr richtig in deinem Marketing. Na, weil es geht ja halt auch darum, gerade auf unserer Website zu zeigen, wer wir sind, welche Haltung wir haben, welche Perspektive wie auf das Leben haben, um den Menschen eine Möglichkeit zu geben, sich mit uns zu identifizieren, mit uns in Resonanz zu gehen. Das ist so das, was Marketing auf eine ganz andere Ebene hebt. Denn natürlich können wir jetzt sehr verkaufspsychologisch optimiert argumentieren, indem wir den Menschen sagen, hier, das hast du davon, das sind deine Vorteile, und dann noch so ein bisschen Dringlichkeit wecken, wir bringen so ein bisschen Verknappung mit rein und so. Das heißt, wir bearbeiten die Menschen auf einer sehr rationalen Ebene, doch wir wissen ja, dass wir allein aus der Ratio noch keine Entscheidungen treffen. Und du kannst dir die gesamte Marketingarbeit sehr, sehr viel leichter machen, indem du erst auf die Identifikationsebene gehst. Und das tust du im Grunde genommen mit allem, was du machst. Wenn du auf meine Website gehst, dann siehst du da Farben, ne, gelb, leuchtendes Gelb in verschiedenen Facetten. Du siehst dann einen Typ mit einer witzigen Brille, mit einer zerzausten Frisur. Die nennen manche nennen die das Vogelnest oder so, ne? Ein Hemd mit Blümchen. Sprich, du siehst halt schon, kriegst ein erstes Gefühl, was ist das wohl da für ein Mensch? Und ich könnte jetzt sagen, das ist eine bewusste Inszenierung. Es ist gewiss auch, weil wir alle stellen uns die Frage, wie präsentiere ich mich auf den Fotos? Doch die Frage ist, wie präsentiere ich mich so, um die Menschen anzuziehen, mit denen ich auch gerne arbeite? Weil ich habe auch immer wieder mit Menschen zu tun, die sagen, ja, ich verkaufe sehr, sehr gut, aber da sind immer wieder Leute mit dabei, ach, die bringen mich um den Verstand, die kosten mich die letzten Nerven, weil die immer wieder alles hinterfragen, was ich sage, oder, also, die bringen dann so, sagen wir mal, eine Haltung mit, die vielleicht sich nicht ganz mit deiner deckt. Und wenn du dir das Leben schön machen willst, entspannter machen willst, mehr mit den Menschen arbeiten willst, mit denen du gut und besonders gerne zusammenarbeitest, dann strahle die Dinge auf der Website aus, die mit deiner Zielgruppe in Resonanz gehen. Das hat jetzt natürlich, geht auch über die Kleidung, über die Äußerlichkeiten hinaus, ne? Aber die wirken ja am schnellsten, weil wir Menschen haben uns in Bruchteilen von Sekunden eine vorgefasste Meinung geschaffen, ne, auf unterbewusster Ebene, die wir dann rational bestätigen wollen. Und deswegen ist es halt wichtig, ne, auch auf der oberflächlichen Ebene schon die richtigen Signale zu senden.
Ich mache immer so auch die Erfahrung, dass dazu eine Menge Mut auch gehört. Ja, und zwar ja. Mut vor allen Dingen auch für Menschen, die vielleicht gerade erst anfangen, auch in ein Online-Business oder überhaupt in ein Business zu starten. Denn man wird ja so wirklich zugeschüttet mit so einem Man-muss-Marketing. Man muss dies tun und man muss jenes tun und sich dann bewusst auch gegen Dinge zu entscheiden, weil sie vielleicht gar nicht zu einem passen. Das finde ich schon auch eine große Herausforderung manchmal. Und ja. Das, was du so gerade sagst, ist ja eigentlich nochmal wirklich auch ein schöner Mutmacher, sich das zu trauen, und zwar eben auf der Basis so der eigenen Programmierung und ja.
Dieses Thema Mut haben, um Kante zu zeigen, ist glaube ich, der wertvollste Schritt im Marketing. Weil es fängt ja schon bei der Positionierung an. Na, wenn wir jetzt Positionierung nehmen, geht es ja darum, Position zu beziehen. Und viele sagen dann ganz klar, wofür sie stehen, was sie alles machen, wofür sie brennen. Doch genauso wichtig ist ja diese Facette, wofür stehe ich nicht? Wofür bin ich nicht zu haben? Was sind halt Dinge, die mich triggern zum Beispiel? Das ist dieser Bereich, den du bei mir auf der Website zum Beispiel ganz unten findest, ne? Was ich nicht mache, wofür ich nicht zu haben bin oder was halt auch mein Programm nicht ist. Und da ganz klar Kante zu beziehen, weil meistens zieht das halt noch näher an, schafft noch mehr Resonanz, wofür wir nicht stehen. Das ist im Sinne vom Storytelling, ne? Wir haben dann einen gemeinsamen Feind. Das ist bei mir zum Beispiel die Vorlagenschubser mit ihrem generischen Geschwafel, die einfach so 0815 Texte übernehmen, ohne Seele, ohne Verstand. Das ist nicht meins. Und wenn du jetzt sagst, ja, Juri, das fühle ich ganz genauso, dann brauche ich nicht viel zu argumentieren, dann sind wir da schon in Resonanz. Das ist ganz spannend und das Schöne ist, wenn du Resonanz hast, dann brauchst du auch nicht unbedingt hier diese Drill-Sergeant-Sprache, ne, mit all diesen Call-to-Actions, weil ich kann nicht verstehen, das ist auch wieder so ein Metaprogramm-Thema, es sind zwei Metaprogramme, die mir da auffallen. Es gibt das Metaprogramm mit den beiden Polen internal, external, das heißt Menschen, die sehr internal gestrickt sind, in einem bestimmten Kontext, das heißt, es ist immer eine kontextspezifische Momentaufnahme. Also es geht bei Metaprogrammen nicht darum, Menschen in Schubladen zu stecken, weil wir zeigen unterschiedliche Facetten unserer Persönlichkeit in unterschiedlichen Kontexten. Sprich, ich bin im Sport ein anderer Typ, ein anderer Juri als am Schreibtisch und im Urlaub häufig nochmal anders. Also in unterschiedlichen Kontexten zeigt sich auch mal eine andere Facette. Und dieses Thema internal, external, internal bedeutet, dass ich aus mir selbst heraus weiß, was für mich gut und richtig ist. Und external, die andere Seite ist, ich brauche Feedback von außen. Ich brauche Menschen, die mir das sagen, die mir das bestätigen, die mir so eine Rückkopplungsschleife geben, um mir eine Meinung zu bilden. Und wenn ich jetzt sehr internal bin und du sagst mir mit vielen Ausrufezeichen und vielen Imperativen, was ich alles muss, dann würde ich, antwortet ein Teil von mir intuitiv, Bettina, einen Pups muss ich. Und wenn noch mehr so Befehle hier kommen, dann bin ich weg, weil ich will mir selbst eine Meinung bilden. Das ist so das eine. Und das andere Metaprogramm, das da vielleicht auch reinspielt, das habe ich eben schon angeteasert, ist reaktiv-proaktiv. Das heißt, Menschen, die eher reaktiv unterwegs sind, die mögen es halt gerne erstmal zu analysieren, zu durchleuchten, zu reflektieren, zu überdenken. Die wollen auch gerne mal eine Nacht über eine Entscheidung schlafen. Und Menschen, die proaktiv sind, die legen halt einfach los. Das sind halt auch die, die sich gerne mal eine blutige Nase nehmen, dann wieder aufstehen, aufrappeln und weiter losrennen. Und wahrscheinlich liegt das Schöne irgendwo dazwischen. Ich habe bei mir zum Beispiel im Programm manche Leute, die buchen mit mir ein Gespräch, wollen dann noch ein paar Fragen beantwortet haben und sagen dann nach 10 Minuten, okay, ich bin dabei, ich kaufe. Und andere wollen noch mal gerne Nacht drüber schlafen. Und wenn ich da jetzt halt gegen die Entscheidungsstrategie der Menschen arbeite, ne, so sage, also manche Verkäufer drehen dann so auf und sagen, ja, hier Bettina, nur jetzt und hier hast du die Chance. Ne? Entweder bist du eine Macherin oder du passt sowieso nicht hier in unsere Welt. Sprich, ich versuche den Menschen mit Schuldgefühlen und sowas zu verbiegen und damit verlierst du die Menschen dann ganz. Also wenn du gegen ihre Programme arbeitest und das sind so Dinge, das zeigt sich halt auch alles in der Sprache. Wärst du jetzt zum Beispiel sehr reaktiv, wäre das dein Metaprogramm. Menschen, die sehr reaktiv sind, handeln so in dem Gefühl, in der Annahme, dass es irgendwann so der Moment kommt, wo alles sich von alleine ergibt, ne, dass sie halt eine Nacht drüber schlafen und dann haben sie Klarheit. Und das spielt auch so ein bisschen so die Schicksalskomponente mit rein. Und ein schönes Sprachmuster zum Beispiel, was in dieser Situation funktionieren kann, ist, Bettina, ich habe dir hier jetzt mal einfach so mein Programm vorgestellt und der nächste Start wäre jetzt hier im nächsten Monat. Vielleicht ist das ja die Gelegenheit, auf die du gewartet hast. Lass mich einfach wissen, wie es sich gerade für dich anfühlt oder so. Ne? Das heißt, dieser Satz, vielleicht ist das ja die Gelegenheit, auf die du schon so lange gewartet hast, springt genau in dieses Metaprogramm rein. Du könntest jetzt sagen, das ist hinterlistige Manipulation, jetzt hier sagt der Juri das. Das ist halt einfach eine zielgruppenorientierte Sprache, wo ich halt einfach eine Suggestion mache. Vielleicht ist das der Moment, worauf du gewartet hast. Und wenn du dazu tendierst, so, ja, ich denke gerne drüber nach und warte dann auf den optimalen Moment, stimmt. Vielleicht ist das jetzt auf der Moment, worauf ich so lange gewartet habe. Und ich hole dich mit deinem Programm, mit deiner Sprache, in deiner Welt ab, um dir ein gutes Gefühl bei der Entscheidung zu geben.
Ich habe beim Lesen deines Buches, aber auch gerade als du das nochmal so ausgeführt hast, ganz klar für mich zugeordnet, ich bin da sicherlich eher internal auch zum Beispiel unterwegs, weil mich diese Call to Actions, klick jetzt, mach sofort, diese ganzen Imperative auch ganz fürchterlich nerven. Da rede ich auch oft mit meinen Kundinnen drüber, wie kann man denn auf der Webseite, auf dem Button, der ja auch nur wenig Text erlaubt, da Alternativen finden? Kannst du da mal ganz konkret werden und vielleicht ein paar Beispiele bringen?
Du kannst natürlich jetzt, du hast viele Möglichkeiten. Du kannst, mein Lieblings-Call-to-Action ist zum Beispiel gönnen und genießen. Ne? Wo ich jetzt sage, ne? Du klickst halt drauf und ich lege dir quasi in den Mund, wie du dich dabei fühlst. So eine Kombination, ne? Klicken und freuen oder so, ne? Dass du halt da auf eine emotionale Art und Weise mitarbeitest. Das könntest du. Manche gehen suggestiv ran, ne? Dass ich jetzt so deine Worte formuliere, das gönne ich mir oder so, also quasi dir einen Satz in den Kopf lege. Das kann allerdings auch zu Reaktanz führen, dass du dich damit bevormundet fühlst. Ganz wichtig, Bettina, bei dieser ganzen Sache ist eine Sache ist die Verbindung, die wir haben. Im NLP nennen wir das auch Rapport, im Coaching nennen wir das transformative Allianz, ne, oder auch therapeutische Allianz. Es geht darum, welche Verbindung besteht, weil wir wissen ja aus dem Coaching, dass halt die besten Strategien häufig sogar dann halt federn lassen oder nicht so gut fruchten, wenn keine richtige Beziehung da ist. Mhm. Doch wenn erstmal die Beziehung zwischen Coach und Coachee da ist, dann brauchst du manchmal halt nur das auszusprechen, was die Leute fühlen, und es geht ihnen sofort besser. Und das gilt genauso für den Verkauf, weil verkaufen bedeutet ja auch nur Menschen dabei coachen, eine Entscheidung zu treffen, die gut und richtig ist für sie. Und deswegen ist dieses Thema Resonanz und Identifikation so wichtig, denn wenn die da ist, wenn diese Beziehung besteht, dann brauchst du auch keinen Call to Action zu geben. Ich gebe dir ein Beispiel. Ich habe jetzt einen Coach, den verfolge ich schon seit längerem im Business Coaching, und ich lese seinen Content, ne? Lese seine Bücher, seine Artikel, und ich denke mir so, Mann, das fasziniert mich so sehr in deiner Welt. Und da gehe ich auf seine Website und es gibt keine Angebote gerade, weil er gerade irgendwie in so einer Phase ist, der Selbstreflexion vielleicht für die nächsten Schritte. Und ich denke mir nur, gib mir bitte etwas, was ich bei dir kaufen kann. Also da entsteht der Wunsch, dadurch, dass so eine starke Resonanz da ist und weil mich das Thema interessiert, entsteht der Wunsch von selbst, ich möchte gerne von dir lernen, ich möchte gerne mit dir arbeiten, und dann braucht es gar keinen Call to Action. Das ist der Königsweg im Verkauf.
Das ist auch dann ein viel angenehmerer Weg, und man fühlt sich dann auch, da kommt auch, finde ich, so die Perspektive rein, ich entscheide, ich bin jetzt hier nicht Opfer von Marketingprozessen, sondern ich entscheide, was gut für mich ist, und das mache ich eben in einem guten Bewusstsein, das mache ich eigenaktiv und nicht, indem ich irgendwie durch so ein Imperativ da genötigt und gezwungen werde. Gibt einem ja auch ein viel besseres Gefühl, da sind wir wieder auf der Emotionsebene.
Genau. Und wenn du halt ein gutes Gefühl mit mir hast, dann verzeihst du mir vielleicht auch einfach einen Call to Action, der so ein bisschen ruppiger ist, weil du dir dann denkst, ach ja, der Juri wieder mit seiner Nummer. Also, weil einfach die Connection da ist, dann nehmen wir halt auch die Worte anders wahr. Und es wird halt dann so, kommt es häufig so einen schmierig-schleimigen Charakter, wenn wir zu schnell zu viel verlangen, wenn noch keine echte Beziehung da ist. Die Menschen haben vielleicht noch offene Fragen, brauchen noch mal eine Nacht, um drüber zu schlafen, und wir drängen sie direkt dazu, eine Entscheidung zu treffen. Das heißt, dann wird's doof, wenn wir gegen die Menschen arbeiten, statt mit ihnen. Und das, glaube ich, ist die Essenz des Ganzen.
Wenn ich Webseiten angucke von Coaches, die einfach nach der Weiterbildung sehr schnell gedacht haben, so, ich brauche eine Webseite, bevor überhaupt Positionierung und Ähnliches klar ist, viel zu früh geschrieben, so, dann steht die schon mal. Und es ist häufig ein erster Impuls, das lese ich auch ganz oft, lang und breit zu schreiben, was man so alles gemacht hat und warum man besonders qualifiziert ist und vielleicht sogar noch theoretische Modelle zu erklären. Ich sage dann ganz oft, stell dir doch einfach mal wirklich einen Dialog vor beim Schreiben. Schreiben ist kein Monolog, sondern Schreiben für eine Webseite oder Schreiben für Online-Welt ist eigentlich ein Dialog. Was denkst du dazu?
Total. Also im Grunde ist es beim Copywriting, geht es darum, du antizipierst die Fragen der Menschen und beantwortest sie so, als würdest du gerade ihre Gedanken lesen. Und deswegen ist eine gute Website ist so strukturiert, so aufgebaut. Da gibt's übrigens nicht den einen Aufbau. Es hängt immer von Zielgruppe ab, von dir, von deiner Positionierung und so. Nur die Website ist dann gut, wenn sie in der richtigen Reihenfolge die Fragen beantwortet, die sich die Menschen sowieso stellen. Und da fängt die Magie an. Und wenn du jetzt so diesen Impuls hast, ja, gerade Zertifikate, Methodik und so auf deiner Website zu erläutern, kann das vielleicht ein Weg sein, mit dem du versuchst, halt Sicherheit zu gewinnen, Selbstsicherheit, auch irgendwie Autorität und Vertrauen aufzubauen. Das kann spannend sein. Es ist nur immer eine Frage, welche Zielgruppe willst du anziehen? Bestes Beispiel dafür ist Menschen, die eine sehr internale Veranlagung haben. Da sind wir wieder bei dem Metaprogramm. Da gehöre ich auch dazu. Mir sind ehrlich gesagt Achtung, jetzt sehr provokant. Mir sind Testimonials und Rezensionen sind mir Schnuppe. Ich lese die gar nicht, weil mich interessiert es nicht, was andere Menschen über dein Angebot sagen, sondern mich interessiert, was ich selbst darüber denke. Na, weil ich weiß ja selbst am besten, was gut und richtig ist für mich. Und diese Haltung hat mich schon mal in sehr blöde Momente gebracht, wie zum Beispiel den Film Matrix 4. Alle Freunde, alle um mich herum haben gesagt, Juri, verschwende nicht deine Lebenszeit, geh nicht da rein. Und ich, ne, Juri, von wegen, ich entscheide selbst, wie der Film ist. Ich fand den ersten sehr gut, die zwei anderen so lala. Ich mache mir selbst ein Bild und das führte dann dazu, dass ich nach einer Viertelstunde gesagt habe, ich würde jetzt lieber zu Hause sein und Wäsche bügeln, weil es würde mich weiterbringen im Leben als jetzt dieser Film. Und das ist dann manchmal, also du hast es dann mit Menschen zu tun, die sich selbst ein Bild von dir machen und die achten halt auch auf andere Signale. Vielleicht auch darauf, wie selbstbewusst deine Sprache ist, welche Signale du da aussendest, wie gut du auf den Punkt kommst. Auch viel geht über Haltung. Na, was ist so deine Philosophie? Das ist mir beim Coaching zum Beispiel sehr wichtig, also weniger noch mit welchen Methoden du arbeitest, welche Zertifikate du hast, ist vor allem, wer du bist und welche Haltung, welche Philosophie du entwickelt hast. Ich lese gerade das schöne Buch von Erich Fromm, Haben oder Sein. Mhm. Und der sagt da sehr schön drin, ne, manche Leute haben viele Zertifikate und ne, sie haben die zwar alle, doch die Frage ist, Wer bist du? Also da ist das Sein viel wichtiger als das Haben, denn das, was du bist, das strahlst du aus und das überzeugt dann nochmal auf einer viel unbewussteren Ebene. Also ich kann jetzt natürlich meine ganzen Zertifikate groß auf meine Website setzen, um zu sagen, hey, ich habe all dieses Wissen, doch viel überzeugender ist es, wenn du halt mit jedem Wort zeigst, ich atme das, ich lebe dieses Thema und das zeigt sich dann in deiner Sprache, in deinem Auftritt, in deinen Videos, überall, wo die Menschen mit dir in Kontakt kommen. Und das schafft halt wieder diese Resonanz auf unbewusster Ebene. Und das, glaube ich, ist viel wichtiger, dieses Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten zu entwickeln, dir auch Gedanken zu machen um deine Philosophie. Wie stehst du zu deinem Thema, zu deiner Welt und da halt einfach so markante Sprüche zu entwickeln. Und da hast du eben zum Eingang so ein paar von mir vorgelesen. Eine meiner philosophischen Leitgedanken ist zum Beispiel, ich schreibe nicht, weil ich weiß, sondern ich schreibe, weil ich verstehen will. Also ich schreibe aus der Haltung, ich weiß längst nicht alles. Ich habe NLP rauf und runter gelernt, Copywriting, Verkaufspsychologie, mich mit Hypnose beschäftigt, mit Neurowissenschaften, doch ich weiß noch immer gar nichts, sondern ich bleibe einfach offen und entdecke weiter. Und für mich ist das Schreiben ein sehr selbstreflexiver Prozess. Ich schreibe etwas, ich sende etwas aus, ich kriege was zurück von meiner Zielgruppe, ich greife das wieder auf, durchdenke das, sende wieder raus und dabei lerne ich, dabei wachse ich, dabei lerne ich mich selbst kennen und deswegen ist halt auch mein Tipp, insbesondere wenn du startest, einfach viel zu schreiben, vielleicht für dich zu schreiben, für andere zu schreiben, für Social Media zu schreiben, weil du damit deine Welt entdeckst und halt auch deiner persönlichen Philosophie auf die Schliche kommst.
Dieses Ich schreibe, weil ich verstehen will und vielleicht ja auch ein Stück weit immer mehr, weil ich mich verstehen will. Das ist ja auch ein Satz, der eigentlich schon eine Antwort ist auf eine Frage, die ich noch stellen wollte. Nämlich es gibt ja so den Tipp, schreib mal wie deine Kundinnen oder wie deine Kunden. Und da habe ich, also das gehört für mich auch so ein bisschen zu diesem Man-muss-Marketing. Ich habe den selber gehört am Anfang, als ich ein Mentoring-Programm hatte und wir über Sprache gesprochen haben. Ja, führ mal Interviews, sammel die direkten Äußerungen und dann nutzt du die und schon hast du Aufträge.
Das ist das Thema der Zielgruppensprache. Das Schöne dabei ist, also wenn ich als Copywriter in so Termine reingehe, ich stelle den Leuten dann so zum Kickoff einfach mal so, ich habe so 25 Fragen, die so richtig an den Menschen nagen, die so richtig tief gehen. Und manchmal schreibe ich dann einfach nur Sätze auf, die Menschen sagen, während sie mir antworten und völlig unbewusst. Und dann nehme ich mir einen Tag Abstand davon und dann präsentiere ich den Leuten diese Sätze und dann kriege ich manchmal so zu hören, boah, Juri, du bist ein Genie, wo hast du das denn jetzt her? Und manchmal ist den Leuten gar nicht bewusst, wie viel Gold in ihren Worten liegen. Das haben wir auch bei der Zielgruppensprache, dass manchmal die Menschen halt Bilder nutzen, um Dinge zu beschreiben, die sind einfach Gold wert und die können wir aufgreifen. Also das macht dann sehr, sehr viel Sinn, sich mit seiner Zielgruppe auseinanderzusetzen und nach diesen Dingen zu suchen, wo sie etwas sehr, sehr schön pointiert auf den Punkt bringt. Das ist schön. Manchmal tun wir der Zielgruppe einen großen Gefallen, wenn wir mit ihren Erwartungen brechen, wenn wir sie provozieren, wenn wir sie auf eine Wahrheit aufmerksam machen, die sie vielleicht gar nicht hören will. Und einfach um sie irgendwie aufzurütteln, vielleicht auch mal limitierende Überzeugungen aufzudecken. Und ich nehme mal ein einfaches Beispiel. Wenn ich jetzt mit Leuten arbeite, sagen wir mal, eine Person ist selbstständig, die startet jetzt rein, ist jetzt seit 1-2 Jahren am Markt, und ich habe schon Leute erlebt, die sagen dann, ja, mein Stundensatz liegt bei 50 Euro netto, na, ich bin damit gestartet, vielleicht am Anfang irgendwie so ein Freundschaftspreis, aber nach 2 Jahren arbeiten sie immer noch damit und sagen dann, ja, ich stecke so viel Herzblut rein, ich bin so gut ausgebildet in meinem Coaching und ich will ja auch, dass jeder mich leisten kann. Und deswegen so diese 50 Euro. Aber irgendwie komme ich am Ende des Monats nie irgendwie so auf einen runden Punkt. Und das kostet so viel Energie, aber es bleibt so wenig dabei hängen. Ich glaube halt, die Selbstständigkeit ist nichts für mich. Und jetzt könnte ich dann natürlich hier hingehen und das aufgreifen. Doch noch besser ist es, wenn ich halt den Leuten die Zielkommunikation vor Augen führe. Das heißt, die Leute starten so in diesem Selbstzweifel und sie suchen irgendwie nach jemandem, der ihnen einen neuen Weg zeigt, der ihnen zeigt, hey, das geht auch anders und das will ich halt sein. Sprich, ich sage nicht, ich nutze nicht die Sprache der Menschen, wie sie sich gerade fühlen, sondern ich nutze die Zielsprache. Sprich, ich will das ausdrücken, das raussenden, was die Menschen spüren wollen. Dann könnte ich zum Beispiel sagen, wenn du gut du bist gut qualifiziert und irgendwie bleibt am Ende des Monats trotzdem nichts hängen, du gibst halt 100% für deine Kundinnen und Kunden, das ist erstmal eine gute Sache. Könnte ich da so kontraintuitiv rangehen, denn sagen, du hast ein hohes Verantwortungsbewusstsein, du lieferst eine gute Arbeit ab, das ist die Basis. Und jetzt unterstütze ich dich dabei, das halt auch in starken Worten deinen Wert auf den Punkt zu bringen und halt auch einen fairen Wert zu kommunizieren. Und das schafft halt plötzlich so eine Art Resonanz, dass die Menschen sagen, ja, eben steckte ich noch in diesem Selbstzweifel drin und jetzt drehst du das rum, du reframest das für mich und bietest mir was ganz anderes an, hier mit einer ganz anderen Sprache, ne? Unterstützt mich dabei, meinen fairen Wert souverän auf den Punkt zu bringen, ne? Und plötzlich sagen sich die Menschen, ja, das wären jetzt zwar nicht meine Worte, aber das klingt total gut, das resoniert gerade total in mir, ne? Also im Grunde genommen nutze die Sprache der Menschen, die sie hören und was sie fühlen wollen, wenn sie am Zielzustand dran sind. Also einfach sie da träumen lassen und ihnen halt auch mehr zeigen, was vielleicht gerade in ihrer eigenen kleinen Welt so los ist. Und das ist halt auch häufig in der Marktforschung, dass Menschen sagen würden, wenn du sie fragst, würden sie das und das kaufen unter den Umständen, sagen alle Leute ja. Das sind dann so sozial gefällige Antworten. Doch wenn es dann wirklich darum geht, zu kaufen, den Schritt zu machen, dann ist es häufig nochmal eine ganz andere Haltung. Und darum geht's, die Menschen in dem Moment, in der Realität, wo sie sind, abzuholen und an das Ziel zu bringen, das sie sich vielleicht noch gar nicht vorstellen können. Also ihnen einfach eine Welt vorzumalen, in ihre Innenwelt zu schreiben, reinzuschreiben mit den Worten, die ihre kühnsten Erwartungen vielleicht sogar noch übertrifft.
Bei all dem, was du jetzt hier so ausführst, wird mir noch mal immer deutlicher, die Formulierung auch vor, wie hattest du es gesagt, Texten heißt Denken lernen. Ja. Es ist ja wirklich, und auch vor dem Texten steht das Denken. Es ist ja ganz viel wirklich erstmal Analyse notwendig und Analyse von sich selber, Analyse von der Zielgruppe, um dann zu wirken zu können dann mit der Sprache. Und das bringt mich noch zu einem anderen Gedanken, weil ich da auch häufig eine Schwierigkeit beobachte, wenn ich im Call bin mit Kundinnen zum Beispiel und ich sage, was waren denn so Schlüsselmomente in deinem Leben, wo hast du bestimmte Emotionen gehabt, da haben wir auch Übungen zu, und dann erzählen die mir Dinge, die sind total lebendig, anschaulich, ich kann es nachvollziehen, ich kann mitfühlen. Und dann habe ich gesagt, oh, das ist super, spar dir das mal auf, mach dir Notizen, wie auch immer, kannst du gut für deine Über-mich-Seite brauchen. Mhm. Und dann lese ich so einen Entwurf für eine Über-mich-Seite und denke, oh nein, weil das dann da auf eine abstrakte, gebündelte Art und Weise beschrieben ist, in einer Kurzform, in einer Essenz, die nichts mehr hat von den Emotionen, die ich vorher im lebendigen Gespräch gespürt habe. Und hast du da noch vielleicht auch eine Idee, einen Hinweis, einen Tipp, wie man aus diesem Sprechen ins Schreiben kommen kann. Also mit dem, vor allen Dingen auch dieses, wenn Menschen, ich spüre im Dialog ganz viel von der Persönlichkeit. Ich spüre im Dialog auch eine Wort- oder ich höre eine Wortwahl, die lebendig ist. Und sobald so das Mindset da ist, ich muss jetzt irgendwie einen korrekten Text aufs Papier bringen oder in die Datei, dann setzt da was aus oder dann wird irgendwie ein Schalter umgelegt und es kommen so abstrakte Gebilde raus, die dann aber auch keiner mehr lesen will, die nicht emotional sind. Wie kann ich denn diesen Schritt hinkriegen?
Da geht's halt auch darum, so deine Stimme zu finden und deine Gedanken zu schärfen und zu klären. Ja, da haben wir auch viele Blindspots, halt auch insbesondere, wenn es um uns selbst geht und kommen auch viele Glaubenssätze häufig hoch, ne, ich darf nicht über mich schreiben und so, oder es ist falsch, von sich selbst zu sprechen oder sich selbst zu loben. Da würde ich dann auch erstmal ansetzen und überhaupt mal klar machen, was ist die Idee hinter einer über mich Seite? Ne, also, Die Idee ist ja auch hier wieder Resonanz, Identifikation, Verbundenheit schaffen und das halt komplett zwanglos. Halt auch wirklich so, wie würde ich mit guten Freunden sprechen und so. Und was da helfen kann, ist, wenn du halt ans Schreiben gehst, ne, das wäre jetzt hier in meinem Fall, könntest du halt einfach schreiben, lieber Juri, und dann schreibst du halt drauf los. Das heißt, du setzt irgendwie so deinen Empfänger oder von der besten Freundin halt mit rein und dann tust du halt so, als würdest du diese Person anschreiben und dann am Ende löschst du das wieder und dann hast du halt den perfekten Text. Ne? Also, dass du wirklich dir so vorstellst, ganz in diesem Modus schreibst, du erzählst es jetzt halt einfach deiner besten Freundin, ich hatte jetzt gestern in einem Call, hatte ich eine Dame, die ist Hundetrainerin und die sagt halt auch, ich habe es total schwer, jetzt hier über mich selbst zu sprechen. Und hat sie so den Satz gesagt, ich stehe lieber draußen mit den Hunden auf dem Platz, als lange hier über mich zu schreiben. Ne? Und dann habe ich ihr gesagt, ja super, schreib das auf deine Über-mich-Seite, sagt ja schon sehr, sehr viel über dich aus. Also dieses ungefiltert du selbst sein und vor allem dich selbst nicht zu ernst nehmen. Das ist so ein schöner Weg, so ein schöner Denkweg, weil viele denken dann, oh, ich muss jetzt irgendwie in ein Muster rein, ich muss das so und so machen. Und stattdessen wirklich dich selbst so provozieren und dir sagen, ey, ich nehme mich jetzt mal selbst auf die Schippe, ich nehme mich mal nicht zu ernst, ich mache mal einfach Spaß um mich herum. Viele denken, dass das vielleicht ihr Image oder ihre Autorität gefährden könnte, doch genau das Gegenteil ist der Fall. In dem Moment, wo wir uns selbst nicht zu ernst nehmen, strahlen wir halt sogar noch mehr Selbstbewusstsein aus, weil wir über unseren eigenen Fehlern stehen, über unseren kleinen Makeln, ne, die offen zur Schau tragen. Und das kann helfen, also dir wirklich klar zu sein, ich darf halt hier ungefiltert ich selbst sein und ich schreibe es mal einfach so, wie ich mit besten Freunden und Freundinnen sprechen würde. Sowas, was ich gerne mag, sind halt zum Beispiel 7 Dinge, die niemand, die kaum jemand über mich weiß oder so, ne? Dann halt auch mit kleinen Dingen so auspacken. Und was sehr, sehr stark dabei hilft, ist, das weiter zu erforschen. Diese Gedanken, weißt du, solche Sätze wie, wer denken kann, der kann auch schreiben, oder ich schreibe nicht, weil ich weiß, sondern weil ich verstehen will. Das sind alles Sätze, die sind mir irgendwann mal über die Lippen gekommen, als ich mit Menschen über mein Thema gesprochen habe, so wie halt auch mit dir hier. Und dann rede ich einfach frei Schnauze, dann verrenne ich mich mal eben, wie jetzt so in der Frage davor. Da habe ich jetzt, war ich mit dir auf Gedankensafari. Ich habe so meine Gedanken erforscht und mal einfach so aus dem Herzen heraus gesprochen. Das geht dann manchmal in so eine Richtung, wo ich mir denke, oh Juri, jetzt wird's aber hier sehr, sehr holprig, muss mal ein bisschen zurückrudern und nochmal auf die Straße zurück. Und das passiert dann halt nur, je häufiger ich das mache, desto zielgerichteter komme ich mit der Zeit zu diesen Essenzen. Sprich, ich schreibe einfach sehr, sehr viel Content, ich produziere sehr viel, spreche mit vielen Leuten über das Thema und werde dabei sehr, sehr viel sicherer. Also ich erkunde diese gedanklichen Pfade und je häufiger ich das mache, desto besser kann ich das emotional zuspitzen, auf den Punkt bringen. Also es ist auch viel, ne, einfach schreibend deine Welt, deine Innenwelt entdecken. Und dann halt auch viel von dem Ballast, von dem generischen Zeug, was da zwischen den Zeilen steckt, einfach mal über Bord werfen und das dann halt immer wieder feilen, verdichten. Denn wenn du dir das mal anschaust, jetzt hier bei mir, Ich mache jetzt hier meinen Podcast Texte, die verkaufen, seit über 3 Jahren. Ich hatte vorher einen anderen Podcast, Genie und Wahnsinn. Da ging es halt auch so um Persönlichkeitsentwicklung. Und noch davor hatte ich einen Podcast mit 2 Freunden. Und diese ersten Folgen, insbesondere bei Genie und Wahnsinn, da war ich so unsicher. Ich habe die ersten 2 Folgen sogar skripten müssen. Also ich hatte dann 8 Seiten, die habe ich dann irgendwie lebendig vorgetragen. Und mit der Zeit, ne, kam dann halt auch die Sicherheit, das Vertrauen in die Fähigkeiten, die Denkwege, die ich häufiger gegangen bin. Und je mehr das gekommen ist, desto mehr habe ich mich halt auch getraut, manche Sachen loszulassen. Und das merkst du dann halt auch mit der Zeit. Je mehr du schreibst, werden auch deine Formulierungen souveräner, weil du dich einfach auf vertrautem Terrain begibst. Und das ist halt etwas. Ja, da gibt es so ein paar Abkürzungen, nur vieles geht einfach übers Schreiben. Schreiben, schreiben, schreiben.
Das ist ja wirklich auch ein großer Schritt Persönlichkeitsentwicklung, wenn ich mich so in die Selbstständigkeit begebe und dann eben auch vor der Notwendigkeit stehe, ich muss jetzt schreiben und ich muss mich irgendwie präsentieren. Und da dann auch, du hast es jetzt ja ganz oft gesagt, wie wichtig es ist, nach innen zu gucken und sich im Innen zu orientieren und sich nicht so sehr im Außen zu verunsichern zu lassen, bei Instagram die perfekte Welt zu sehen und dann zu denken, oh, da bin ich noch Meilen von entfernt, das schaffe ich nie, das verunsichert ja auch völlig unnötigerweise eigentlich. Du hast ja eine ausgeprägte Sprachwelt, also ausgeprägte Sprachwelt im Sinne von eine besondere Sprachwelt aus der Welt des Kochens und aller lokulischen Besonderheiten. Wenn ich Texte lese und sie enthalten, dann müsste ich ja gar nicht den Autor sehen. Ich wüsste dann sofort, das kommt von Juri.
Genau.
Wie finde ich denn so eine Sprachwelt für mich? Du hast ja eben ganz viel dazu beschrieben, wie ich überhaupt ins Schreiben komme, wie ich das verbessern kann, wie ich mich auf Zielgruppe einlassen kann, welche Formulierungen da helfen. Da bin ich aber dann ja immer noch nicht so genau in dem, was ist denn jetzt vielleicht sprachlich auch Teil meiner Personal Brand? Wie finde ich das denn?
Ein schöner Denkweg geht ganz, ganz einfach weg von deinem Feld. Also wenn du als Coachin arbeitest, würde ich mal sagen, denk mal über alles nach, nur nicht übers Coachen, sondern schau mal in dein Leben. Was sind so Hobbys, die du früher mal hattest? Oder was für Sportarten betreibst du? Was macht dich so, also was fasziniert dich noch so in deinem Alltag und wo gehst du einfach voll drin auf? Bei mir ist das jetzt zum Beispiel mit dem Kochen. Ich war früher, während meines Studiums war ich Hilfskoch in einem Restaurant und das wäre auch noch eine dritte Berufsrichtung gewesen, mich halt ganz zum Koch ausbilden zu lassen und das wäre damals der leichtere Weg gewesen. Und dann hat meine Mama gesagt, ja, probier das doch zumindest mit dem Studium. Wenn das nicht klappt, dann mach den Weg als Koch und dann hat das geklappt mit dem Studium, dann habe ich das beerdigt. Nur irgendwann dachte ich mir so, warum nicht eigentlich beides miteinander verbinden? Sprich, ich habe dann die Kochwelt genommen mit all den Bildern, mit den Adjektiven lecker, süß, knackig, knusprig, fruchtig und so weiter. Und dann halt auch die Verben, ne? Gönnen, knuspern, genießen, schnabulieren ist eins meiner Lieblingsverben. Sprich, ich habe in diese Welt reingeschaut, mit der ich sowieso schon vertraut bin, die auch irgendwie zu mir passt, die ein Teil meiner selbst ist, weil das ist so, habe ich in Podcasts schon mal erzählt, ne? Wenn du mich irgendwie begeistern willst oder so, dann geh mit mir irgendwas Leckeres essen, dann bin ich sofort mit dabei, weil ich halt so ein Genießer bin. Das ist halt einer meiner zentralen Lebenswerte. Wenn ich den Genuss nicht habe, dann gehe ich ein wie ein Pflänzchen. Und da halt reinzufühlen, was sind so andere Bereiche und die dann zu übertragen auf deine Welt. Weil ich meine, wir sind umgeben von Mustern und unser Gehirn ist eine super schöne Mustererkennungsmaschine. Und dann halt einfach schauen, was gibt's da für Themenwelten? Ich habe sogar schon Leute, die haben die Gartenwelt auf die Textwelt übertragen. Also da kannst du halt auch, ne, der Samen, den du aussäst, die Dinge hegen und pflegen. Je länger du dranbleibst, desto größer werden die Pflanzen und so. Und dann kommen halt besondere Früchte, besondere Blüten bei raus. Alleine wenn ich jetzt diese Muster, die sich da abbilden, auf meine Textwelt übertragen, kann ich Parallelen erkennen. Und dann switche ich so dazwischen. Ein anderer, jemand, den ich jetzt, den ich begleiten durfte, der jetzt den Quereinstieg macht, zum Beispiel in die Welt des Textens, der macht seit seinem 4. Lebensjahr Kampfkunst. Und das ist halt das, was für ihn spricht. Und er verbindet sehr, sehr viel damit, halt auch wirklich Disziplin, Präzision und so, ne? Halt einfach immer wieder üben, 10.000 Mal die gleiche Bewegung, um die Perfektion zu bekommen und halt auch Ausdruck in der Kampfkunst und dergleichen. Das sind so viele Anknüpfungspunkte, dass er jetzt quasi diese gesamte Metaphernwelt halt auch aufs Texten übertragen kann und damit dem Ganzen eine einzigartige Färbung verleiht. Also dann schaffst du im Grunde genommen eine Einzigartigkeit durch deine Worte, durch diese Bildwelten, diese Metaphern und du stellst dich gleichzeitig damit persönlich vor. Sprich, ich würde suchen gehen in so anderen Lebensbereichen, die dich definieren, die dich ausmachen, weil das Schöne ist, wenn du etwas, wie der Mann hat seit dem vierten Jahr Kampfkunst, dann verbindet dich ja etwas sehr, sehr intensiv und damit. Das heißt, es ist irgendwo in Verbindung, in Resonanz mit der DNA deiner Persönlichkeit und häufig gelingt es den Menschen leichter, über dieses eher ja fachfremde Gebiet die eigene Philosophie aufzuspüren, als jetzt so direkt übers Coaching, über dein Business. Und das wäre spannend. Schau mal in diese Lebensbereiche rein und baue davon Brücken zu deinem Thema.
Das ist ja auch, hat ja auch den Vorteil, dass ich dann sehr schnell vermutlich wegkomme von diesen allgemeinen und hohlen Begriffen, die, und auch von der reinen Fachsprache, die ja auch nicht so prickelnd klingt, wenn ich damit um mich werfe.
Genau. Genau. Und das ist halt wie bei mir das Beispiel, wenn du halt sagst, hier wecke Kaufinteresse bei deiner Zielgruppe mit diesen Texten. Puh, klingt ein bisschen gestelzt, klingt sehr generisch und austauschbar. Und wenn ich allerdings sage, schreib leckere Texte, die deine Zielgruppe zum Sabbern bringen, dann malt das ein anderes Bild. Ich sage inhaltlich, sage ich genau das Gleiche. Doch ich sage es auf eine andere Art und Weise, mit anderen Worten und halt auf eine ungehörte Art und Weise. Das heißt, da ist Persönlichkeit drin, da steckt halt einfach meine Welt drin, meine DNA quasi, ne?
Und Stichwort Resonanz, ich habe es gerade bei mir gemerkt, den ersten Satz habe ich mit freundlichem Nicken gehört, bei dem zweiten habe ich dann geschmunzelt. Also es ist sofort die emotionale Reaktion da. Das finde ich, das ist ja wirklich spannend daran.
Ja. Und das ist halt, ne, es malt halt einfach ein Bild in deinen Kopf und du spürst auch schon sehr, sehr viel Haltung dahinter, weil manche Leute würden sagen, ja, mit den leckeren Texten, das geht noch, aber Zielgruppen zum Sabbern bringen, Juri, das Sabbern ist jetzt aber nicht so, dass das beste Bild, bist du da nicht schon ein bisschen drüber? Und wo ich sage, ja, bin ich. Und das ist ja super, weil so bin ich, so ticke ich. Ich bin manchmal ein bisschen verrückter Vogel und sage auch schon mal Dinge, wo andere sagen, hat der das jetzt wirklich gesagt? Und das ist halt auch etwas, was mich ausmacht. Und das strahle ich dann halt in meiner Sprache aus. Und wo ich jetzt sage, da sind wir wieder, also irgendwie zieht sich das Thema Resonanz, Identifikation so wie so ein roter Faden durch unser Gespräch. Doch da bin ich wieder, na, wenn ich jetzt sage, Menschen, die nicht damit klarkommen, dass ich das Wort Sabbern nutze, sind vielleicht in der Zusammenarbeit mit anderen Leuten besser aufgehoben als mit mir. Damit kann ich dann halt auch schon filtern.
Magst du denn vielleicht am Schluss nochmal so deine Gewürzkiste für leckere Texte ein bisschen öffnen und ein paar ganz praxistaugliche kleine Tipps raushauen? Also ich sag das mit dem Hintergrund, weil auch gerade wir haben ja viel geredet über Haltung, über das, was erstmal dahinter steht, bevor ich überhaupt schreibe. Aber wenn ich ins Schreiben gehe, dann ist es ja auch oft so, dass ich mich orientiere an dem, was ich im Studium mal gelernt habe. Ich selber habe auch mal Germanistik studiert und was man so an analytischen, wissenschaftlichen Texten verfasst hat, das möchte ja keiner auf einer Webseite lesen oder in einem Post. Ja. Was kann ich denn sprachlich vielleicht auch sehr einfach berücksichtigen, um da schneller auch so in die Resonanz zu kommen?
Ja. Ich würde das allererste, das Wertvollste und das Wichtigste in deiner gesamten Sprache und auch in deinem Stil sind deine Verben. Sind die Verben, sind wie gönnen, schnabulieren und so weiter. Verben haben viele schöne Vorteile. Zum einen malen sie Bilder in unsere Köpfe. Und wenn ich jetzt sage, die Sonne scheint, die Sonne lacht, die Sonne brutzelt deine Haut, die Sonne ätzt. Ich tausche nur das Verb aus und es entstehen ganz andere Bilder und Gefühlswelten. Deswegen wäre mein Tipp, fokussiere dich auf deine Verben. Wenn du merkst, dass der Text noch ein bisschen holpert, noch nicht so richtig gelingt, schau dir das Verb genauer an. Denn häufig liegt da halt ein sehr, sehr wertvoller Hebel, den du umsetzen kannst. Im Stil sagt man halt auch, Das Verb ist der Muskel des Satzes. Na, wenn das halt nicht zieht, dann ist alles schlaffi-paffi. Deswegen setz da halt ein starkes Verb rein und setz dich mit Verben auseinander. Wenn du viel liest und so, achte mal auf Verben, die mit dir resonieren, wo du sagst, auch das ist ein schönes. Ne? Da mit reingehen und die sammeln, dass du so deine Liste von 10, 20 Verben hast, die so typisch sind für dich und die dann auch einen Wiedererkennungswert haben können. Das ist ein sehr, sehr wertvoller Tipp, weil du sofort Kopfkino machst, du bleibst in Erinnerung, schau auf die Verben, die To-Wörter. Der zweite Tipp wäre, achte auf den Rhythmus deiner Texte. Für mich ist das sehr wichtig, ne, so ein bisschen Sing-Sang auch mit reinzubringen. Wenn du auf den Rhythmus achtest, ich war halt auch früher Schlagzeuger in einer Popband, viele Jahre lang, und das wäre jetzt auch so eine Welt, die können sich auf die Sprache übertragen, halt einfach das zum musikalischen Event machen, und deswegen liegt mir halt auch Rhythmus irgendwo im Blut, und Rhythmus in deiner Sprache kannst du zum Beispiel reinbringen, wenn du sagst, du startest jeden Text mit meiner Faustformel zweimal kurz, einmal lang. Also mein großer Tipp ist, starte einen Text niemals mit einem Satz, der so 10, 15 Wörter hat. Der ist vielleicht noch nicht lang, doch der verlangt sehr viel Energie von den Menschen. Ne? Stattdessen lieber zweimal kurz. Starte mit zwei ganz kurzen Sätzen. Vielleicht mit einem Statement, vielleicht mit einer kühnen Behauptung oder mit einer Aufzählung. Ich glaube, in meinem Buch geht's irgendwie so mit so einem Beispiel, platt, generisch, behäbig. Ne? Starte ich einfach mal so, die meisten Texte langweilen. Punkt. Und dann habe ich so zwei Elemente, die sind kurz. Sie beantworten Fragen, die niemand stellt. Ne? Und was passiert dann? Und dann kann ich mit einem längeren Satz kommen, sprich ich starte halt einfach so staccato-mäßig quasi sehr, sehr kurz und flott, weil das Gehirn dann den Eindruck hat, es baut Tempo auf. Wir kommen mit vielen kurzen Sätzen schnell in den Text rein und ehe wir uns versehen, haben wir den ganzen Text verputzt. Und das ist so eine Frage vom Rhythmus. Also nur kurze Sätze würde irgendwann monoton werden, würde auch platt klingen. Und nur lange Sätze klingt vielleicht langsam zäh. Deswegen achte darauf, dass du da so eine schöne Dynamik reinbringst. Immer wieder einen Wechsel zwischen längeren und kürzeren Sätzen, zwischen Fragen und Antworten. Und dass es halt ein schöner dynamischer Prozess bleibt. Und da vielleicht noch ein dritter Tipp. Achte auf die Satzzeichen. Satzzeichen sind etwas total Unterschätztes. Weniger Ausrufezeichen, würde ich sagen. Also wenn Resonanz da ist, brauchst du keine Ausrufezeichen. Kannst du mal in meine Texte reinschauen. Ich wüsste mal gerne, wie viele Ausrufezeichen in meinen Büchern sind. Ich glaube, wenige. Könnte ich auch mal nachschauen, weil ich habe die Textdatei noch, mal gezielt danach suchen. Nur für wirklich, wenn ich erstaunt bin oder wenn ich richtig erschrocken bin oder so, dann würde ich das einsetzen. Doch bring mehr Fragezeichen in deine Texte. Fragezeichen bedeutet, du spielst den Ball mal rüber an deine Zielgruppe oder schaffst einen offenen Raum, den die Menschen dann füllen können. Das heißt, du gehst dann in den Dialog. Und eines meiner absoluten Lieblingssatzzeichen, der Doppelpunkt, den mag ich sehr. Der Doppelpunkt ist wie so ein Tada-Element. Also wenn du was Wichtiges sagst, sag's vorher mit einem Doppelpunkt. Damit schaffst du dem so eine kleine Bühne. Und ich mag sehr den Gedankenstrich. Den Gedankenstrich, der ermöglicht dir nämlich, Worte, Satzelemente hintereinander zu setzen, ohne dich zu sehr mit Grammatik auseinandersetzen zu müssen. Das auch nochmal so ein kleiner Tipp. Also beschäftige dich mit Satzzeichen. Das sind zwar die kleinsten Zeichen unserer Sprache, aber die können eine ganz große Wirkung haben.
Ich glaube, am Ende muss ich jetzt nicht fragen, wo kann man dich finden, weil man findet dich überall und ganz schnell als Spiegel-Bestseller-Autor von zwei wunderbaren Büchern. Aber vielleicht trotzdem die Frage, wie können Menschen noch mehr von dir hören, erfahren oder auch mit dir zusammenarbeiten? Ein kleiner Werbeblock am Ende, sehr gerne.
Ja, also die beiden Bücher, die kann man tatsächlich bei mir direkt bestellen auf kaifens.com. Da gibt's auch nur meinen kleinen Shop, also nicht wundern über die Seite, die ist ein bisschen lieblos gestaltet, die ist nur da, damit die Menschen die Bücher auch direkt bei mir bestellen können, gerne signiert oder mit Widmung, das kann man da auswählen. Und ansonsten meine zentrale Welt, die liegt bei texte-die-verkaufen.de. Da gibt's halt alle Infos zur Zusammenarbeit mit mir und dann halt den Leckerletter, den hast du eben schon genannt, ne? Leckerletter.com, das ist mein Newsletter, ein etwas ungewöhnlicher Newsletter. Da geht's halt ums Texten, doch auch um die Haltung dahinter. Eine ganz eigene Welt, gerne mal probieren, kleine Kostprobe, mal schnabulieren und dann schauen, wie es mundet. Und für alle die, die eher auditiv veranlagt sind, gibt's dann meinen Podcast. Texte, die verkaufen, gibt's überall, wo es Podcasts gibt. Und tatsächlich auch den etwas älteren Genie und Wahnsinn. Der ist immer noch draußen. Da ist die Website zwar nicht mehr online, doch die Folgen sind noch da. Und ich habe tatsächlich so 100 Menschen im Monat, die da noch reinhören. Das ist jetzt nichts im Vergleich zu dem anderen, wo ein paar tausend Menschen reinhören. Doch vielleicht nimmt der ein oder andere da noch einen Impuls mit.
Ich kann mir vorstellen, dass heute ganz viel Resonanz entstanden ist. Wir hatten ja den resonanzroten Faden hier durch unser Gespräch. Und ich denke mal, so viel Inspiration, da kann man sich jetzt ja Jahre mit beschäftigen. Und ich kann auch sagen, ich bin begeisterte Podcast-Hörerin von dir und lerne dabei jeder Folge was. Also das lohnt sich. Ich verlinke das alles natürlich nochmal in den Shownotes. Und ja, ich danke dir für so viel Inspiration und Gedanken zu diesem Thema, zu leckeren Texten. Und ja, freue mich sehr, dass du da warst.
Danke dir, Bettina. Es war mir eine riesige Freude. Und für alle, die das vielleicht jetzt als sehr viel auf einmal mitgegeben haben, meine Bücher, die bilden da einen roten Faden und halt auch mein Programm. Für alle die, die das Texten noch intensiver lernen wollen, bildet halt ein System. Und da geht es darum, diese ganzen losen Tipps zu einem System zu verbinden, um da halt auch einfach mehr Struktur mit reinzubringen. Das macht es entspannter.
Für heute sage ich Tschüss und freue mich, wenn du bei der nächsten Folge wieder reinhörst. Du kannst dich natürlich jederzeit auf www.bettina-bergmann.de über meine Coachings und Programme informieren. Und eine Riesenfreude machst du mir, wenn du meinen Podcast bei Apple oder Spotify bewertest und ihn mit deinen Coaching-Kolleginnen teilst. Bis zum nächsten Mal, auf in die Selbstständigkeit, weil du kannst, was du willst, deine Bettina.